Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Coffee and Chainrings Podcastes hier in einem Kaffeekränzchen und eingeladen habe ich den Ralf, der ist nämlich auch dabei. Hi Ralf.
Hallo, hier ist der Ralf.
Der Markus ist wieder dabei.
Hallo, grüßt euch.
Du kommst langsam in die Dauerschleife, sehr schön, danke, dass du da bist. Und dann haben wir eine komplett neue, unverbrauchte, nicht bekannte Stimme im Podcast, der Thomas, und zwar der Thomas Nummer 3 in diesem Fall. Thomas Büchler, herzlichen Glückwunsch, dass du da bist und herzlichen Dank, dass du da bist. So, schön.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und damit man mich unterscheiden kann, ich bin der Büchi. Grüezi.
Genau, du bist der Büchi und ich bin der T-Racer und der Mr. Wade ist heute verhindert. Der war eigentlich auch mit angemeldet, aber er lässt sich entschuldigen. Von daher sind wir vier heute im Kaffeekränzchen und ich freue mich auf einen bunten Strauß Themen, den wir hier noch zu bearbeiten haben. Und ja, bevor wir so richtig in die Thematiken einsteigen, möchte ich mich erstmal bei unserer Hörerschaft bedanken. Es gab zu einem Thema, was wir im letzten Kaffeekränzchen besprochen haben, eine Zuschrift, und zwar von dem Florian Röttger. Danke dafür, Flori. Es ging um das Thema, wir haben so ein bisschen kontrovers diskutiert. Thomas hat ja bekanntermaßen eine Cyclocross-Saison hinter sich und ich habe eher Sweetspot-mäßig mit langen Intervallen trainiert und wir haben darüber diskutiert, wie das jetzt so sein wird, wie es so kommt, die letzten Wochen vor unserem ersten großen Event Andalusia Bike Race, wie wir das noch so harmonisieren, synchronisieren können, dass er mit diesen kurzen, harten Belastungen im VO2 Max-Bereich auch noch diese langen Etappen im Vergleich zur Cyclocross-Rennen von, ich glaube, 50 Minuten und dann auf die langen Etappen 3, 4, möglicherweise 5 Stunden in Andalusien, wie er da den Switch hinkriegt. Und so richtig einig waren wir uns nicht. Wir sind keine Trainingswissenschaftler. Wir bauen hauptsächlich auf empirische Daten aus dem eigenen Erfahrungsschatz heraus. Und der Flori hat uns geschrieben. Und zwar, ich gebe das mal sinngemäß weiter, mit dem VO2 Max Training macht man quasi, wenn man den Vergleich zu dem Automobilsport herleitet, mit dem VO2 Max Training macht man quasi den Motor, die Leistung größer, die in uns wohnt, was aber einhergeht, dass wir auch einen hohen Substratverbrauch haben, also einen hohen Benzinverbrauch im Vergleich. Und dann würden unsere Kohlenhydratspeicher relativ schnell auch geleert werden, sodass wir dann, wenn der Motor groß ist und wir richtig Leistung auf die Kette bringen, anfangen müssen mit dem Fauler Max Training, was dann wieder mit den langen Sweetspot-Intervallen beispielsweise einhergeht, dass wir dann unseren Motor ökonomisieren und dass wir quasi ein bisschen Leistung in der Spitze einbüßen, aber dafür den Substratverbrauch einschränken und dann im Prinzip lange Etappen auch ordentlich durchfahren können. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden und wiedergegeben. Florian, vielen Dank für die Zuschrift. Und als zweites, das passiert nicht alle Tage, aber es ist erwähnenswert, bin ich selbst beim Training im Wald einem mir nicht bekannten Mountainbiker begegnet und wir kamen ins Gespräch und relativ schnell, im Prinzip schon nach dem zweiten Satz, hat er mitgeteilt, dass er unseren Podcast hört und großer Fan ist und mich auch quasi anhand des Podcastes erkannt hat. Wir haben dann, ja, weiß ich nicht, 20 Minuten sind wir parallel gefahren, haben uns ausgetauscht. Ja, vielen Dank dafür. Dein Namensvetter Ralf, auch aus Erzen. Vielen Dank an den Ralf, dass du uns angesprochen hast, mich angesprochen hast. Und ja, es ist eine große Freude, wenn man natürlich dann auch tatsächlich beim Training erkannt wird und ja, Feedback kriegt zu den Dingen, die wir so von uns geben. Insofern traut euch und schreibt uns Kommentare. Wir freuen uns und wir versuchen dann natürlich auch im Nachgang das Ganze nochmal zu thematisieren. Das haben wir hiermit getan. Und ja, ist euch das auch schon mal passiert, euch dreien? Seid ihr erkannt worden als Mitglieder der Coffee and Chainrings Gang?
Ja gut, anhand des Trikots fällt das natürlich ein wenig ins Auge. Aber tatsächlich, sowas Ähnliches, wie du da gerade geschildert hast, ist mir in Willingen letztes Jahr passiert. Ich durfte zum ersten Mal mein Coffee Chains Trikot tragen und wurde auch natürlich prompt erkannt. Ja, und derjenige hat sich dann, während er ja an mir vorbeizog und leicht nach Luft zog, davon berichtet, wie cool er die Podcasts von uns hört und findet. Und ja, fand ich ganz interessant. Während des Rennens hatte der da Zeit für.
Ja, es ist witzig, ne? Während des Rennens dann noch so solche Gespräche auch zu führen. Ist mir auch schon passiert. Und Markus und Ralf?
Bei mir ist das ähnlich. Also mich sprechen auch öfter Leute an. Ich bin ja auch auf vielen Rennen. Und dann sprechen sie mich an, über die Trikots wirst du erkannt. Und dann habe ich immer das Problem, muss ich den jetzt schon kennen? Hat der mich schon mal angesprochen? Und ja, dann habe ich immer so ein Problem, warum habe ich den Namen jetzt nicht im Kopf oder warum spricht er mich an, ohne dass ich ihn kenne. Aber das ist über die Trikots ja relativ einfach unzuerkennen, aber das Zuordnen fällt mir halt einfach schwer ab und zu.
Und mir ist das auf der Transalp in den letzten beiden Jahren auch mehrfach passiert, dass mich da Leute dann auch mal angesprochen haben oder ja, Podcast halt eben das Thema, beziehungsweise ja, dieser Wiedererkennungswert über die Trikots und dass wir dort ja auch immer als große Gruppe aufgetreten sind und das auch sehr positiv bewertet wurde von den meisten Mitstreitern. Das war schon auch ein schönes Erlebnis in der Seite, dass man wirklich merkt, dass das, was wir machen, auch ein positives Feedback dazu zurückkommt. Ne?
Ja, also mir macht das auch großen Spaß und es ist ja so ein bisschen auch ein Toröffner. Ne? Meistens findet man nicht unbedingt den Zugang hier oben bei uns in Norddeutschland zu fremden Menschen und kommt mit denen ins Gespräch. Und so hat man das Eis immer relativ schnell dann auch gebrochen, insbesondere wenn man dann natürlich selbst angesprochen wird. Also großartig, astrein. Büchi, du bist noch nicht so lange dabei, bist jetzt auch das erste Mal im Podcast anwesend. Und vielleicht kannst du ja nur ganz kurz einmal umreißen, wer bist denn du, wo kommst du her und wie sieht deine sportliche Vergangenheit aus?
Ja, kann ich gerne machen. Ich will euch aber nicht langweilen, da ich schon 57 Jahre alt bin, könnte die Geschichte zu lang werden.
Das hättest du mal vorher sagen können.
Ja. Ja, tatsächlich ist es so, zum Mountainbiken bin ich erst gekommen, nachdem ich lange Straße gefahren bin, durch meinen Bruder. Der war super hartnäckig, wollte mich unbedingt in den Schlamm und in den Wald ziehen. Der erste Versuch ist fehlgeschlagen, als ich merkte, dass das Hinterrad immer durchschlupft, wenn wir im Wald sind. Und das kannte ich von der Straße nicht. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr anders und bin dann mit in den Wald und muss ganz ehrlich sagen, das hat mich dann ab dem Moment nicht mehr losgelassen. Ja, meine Highlights sind tatsächlich, würde ich mal so sagen, neben sehr schönen, interessanten Fahrten auch in den Alpen, tatsächlich so die Transalp-Rennen. Das erste Mal tatsächlich mit meinem Bruder in 2000 und dann jetzt in 21 und 2023 dann nochmal. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ja, hat mich mächtig beeindruckt und gefasst. Ja, ansonsten fahre ich tatsächlich jeden Tag, jeden zweiten auf jeden Fall Mountainbike, entweder Indoor oder Outdoor. Ich komme aus dem Oberbergischen und ich darf sagen, zu Coffee and Chainrings bin ich eigentlich gekommen, weil gibt es mehrere Gründe. Einmal zwei Personen, also der Markus Kranz aus Wermelskirchen, den ich dann immer wieder sehr angenehm im Gelände mal getroffen habe und den Danny Carbone aus Wipperfürth, der natürlich hier in Schlagdistanz wohnt und den ich auch oft im Gelände sehe. So bin ich dazugekommen. Natürlich auch, weil ihr mit euren Trikots gut erkennbar immer unterwegs wart, auf den Transalp-Touren, die letzten beiden insbesondere. Ja, das ist es. Bin verheiratet, drei Kinder und wohne im Oberbergischen, Marienheide, bin verheiratet und sehr happy.
Ja, deine Telefonnummer brauchst du jetzt nicht veröffentlichen. Alles gut, dankeschön.
Hätte mal sein können.
Der Sven ist jetzt auch bei dir in der Ecke gezogen, ne? Unser Sven, ihr seid da jetzt eine richtige Connection geworden da im Oberbergischen.
Ja.
Oder heißt der Oberbergisches? Nee, im Bergischen, ne?
Er ist tatsächlich oberbergisch, da lege ich Wert drauf. Da sind die Berge ein bisschen höher als im Bergischen.
Ja.
Nee, und der Sven, ja genau, der ist tatsächlich jetzt auch nach Marienheide gezogen. Also, keine Ahnung, 4 Kilometer von hier wohnt der Gute. Und ja, mal schauen, wenn er denn mal so richtig angekommen ist, dann werden wir mal zusammen fahren.
Ja, schöne Grüße an euch drei, Markus, Sven und Danny an dieser Stelle. Und ja, der nächste Podcast mit euch ist gebucht, ne? Ihr wisst es nur noch nicht. Von daher, ja, herzlich willkommen, Büchi. Du bist jetzt hier in die Weser-Bergland-Connection reingeraten, weil Ralf, Markus und ich zusammen mit meinem Bruder bilden ja hier die Weser-Bergland-Connection. Und du bist durch deinen Bruder zum Mountainbiken gekommen. Bei mir war es ähnlich. Der Axel ist ja bekanntermaßen mein Bruder. Und der hat tatsächlich, obwohl er der Jüngere ist, vorher mit Radsport angefangen. Und ich durfte mir dann einmal, als ich mal Rennrad fahren wollte, sein Rennrad auch ausleihen. Das war vor vielen, vielen Jahren gewesen. Und dann habe ich es ihm kaputt zurückgegeben. Weil nämlich das Schaltwerk sich in den Speichen aufgewickelt hat und dann war es, im Prinzip war es dann Kernschrott, aber er hat es ertragen und wie das unter Brüdern halt so ist. Ne?
Vorkommen, genau.
Kommt vor. Genau. Ich habe dann aber tatsächlich längere Zeit gebraucht, bis ich wirklich dann auch die Liebe zum Radsport so gefunden habe, wie ich sie dann heute auch ausübe und ja, so ist das mit den Brüdern. Ne?
Ja, das ist eine gute Geschichte. Also wir fahren auch heute noch viel zusammen. Und ist mein bester Trainingspartner, möchte ich mal sagen.
Jawohl.
Ganz genau.
Und jetzt ist es so, dass du beim Andalusia Bike Race mit an den Start gehst. Wann geht's denn los? Am 24., glaube ich. 24.02. Zusammen mit Markus.
Ganz genau.
Zusammen mit
ganz
Markus genau. Als Teampartner. Richtig. Eine, wie ich finde, sehr interessante Paarung. Ihr habt euch da gefunden und du warst auch vor kurzem hier bei uns, hast uns besucht, wir haben eine schöne Runde gedreht und im Weserbergland und haben da mal so ein bisschen geguckt, wie das alles so zusammenpasst und also ich freue mich drauf und ich denke, Markus, du freust dich auch drauf, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das erste Mal so richtig im Ausland, Österreich und Italien zähle ich mal nicht unbedingt dazu, das ist irgendwie gefühlt noch um die Ecke. Aber jetzt in Südspanien an den Start zu gehen und ja, das Fahrrad im Flieger mitzunehmen, hat irgendwie noch einen ganz anderen Charme. Und ich denke mal, landschaftlich wird sich das auch von dem abheben, was ich bisher so kenne. Also deswegen bin ich da auch schon ziemlich gespannt drauf.
Jetzt, wo du sagst, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, es ist tatsächlich auch mein erstes Radrennen in Spanien.
Geht mir genauso, ja, ganz genau.
Ansonsten habe ich mich eher hier so in Zentraleuropa, Alpenraum, Dachraum, Norwegen war ich mal, aufgehalten, aber tatsächlich Spanien ist für mich Neuland, im Gegensatz zu dir, Ralf. Du bist ja ein alter Hase, was das angeht.
Mittlerweile bin ich schon öfter in Spanien gestartet, ob das Andalusien-Rennen war oder halt auf den Kanaren, die ja auch dazugehören, wo ich jetzt auch gerade wegkomme. Da ja, kenne ich schon so ein bisschen die Ecken in Spanien oder einige Ecken von Spanien.
Genau. Wir gehen mal so ein bisschen Richtung Andalusia Bike Race. Das ist ja nun quasi unser nächstes großes Event, wo wir vier jetzt tatsächlich auch alle am Start sind. Du, Büchi, mit Markus, ihr beide zusammen als Team. Wie habt ihr euch das vorgestellt da? Mit was für Erwartungen geht ihr daran und was sind eure Ziele, die ihr da? Wollt ihr was abschießen oder wie? Erzählt mal.
Ja, nein. Nee, abschließend tun wir da nichts. Hoffentlich uns selber auch nicht. Nee, also ich kann für mich sagen, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich es überhaupt mache. Tatsächlich auch, weil es sehr früh ist im Jahr. So früh bin ich eigentlich noch nie ein Rennen gefahren. Und habe dann irgendwann gedacht, hör mal, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, mal richtig schön zu trainieren. Ja, in schöner Umgebung, ein paar Grad mehr wie in Deutschland. Mir war nur eins klar, ich wollte auf keinen Fall alleine darunter das Thema bestreiten. Deswegen habe ich tatsächlich ganz bewusst auch nach einem Partner gesucht. Und ja, der Markus, der ist mir auch auf der Transalp einfach immer sehr angenehm aufgefallen. Und da habe ich ihn einfach mal gefragt, ob da eine Chance besteht. Genau, und so sind wir da zusammengekommen.
Also Markus Büchi will trainieren, hat er gerade gesagt. Und du mit deinen neu erworbenen Fähigkeiten, wie sind deine Ziele?
Ja, aber wenn Büchi sagt, er möchte trainieren, dann ist das für mich mit Sicherheit eher auf Rennniveau zu fahren. Von daher ist da meine Hoffnung, dass wir uns da in der Mitte ganz gut treffen, weil er ja doch gerade auch in den Langdistanzen in der Vergangenheit ja immer gezeigt hat, dass er da sehr ausdauernd seine Leistung bringen kann. Und von daher bin ich da gar nicht so böse drum, dass, wie er es auch schon gesagt hat, dass er ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat im Vergleich zu mir. Das gleicht das Ganze vielleicht auch nochmal ein Stück weit aus und
das muss man jetzt aber in den richtigen Kontext bringen auch, ne? Ein paar Kilo mehr auf den Rippen, der ist auch einen halben Meter größer als du, deswegen.
Ja, ja, das stimmt, definitiv.
Da hat sich ein paar Kilo mehr ab, habe ich letztens bei euch in Hameln da oben auch feststellen müssen, als mir dann die Speiche gerissen ist. Ich glaube, das hatte auch da so seinen tieferen Sinn.
Also von daher, wir gehen da tiefenentspannt an, so haben wir uns eigentlich auch ausgetauscht im Vorfeld, weil wir aus der Vergangenheit heraus doch leistungsmäßig ein ganzes Stück auseinanderliegen. Ich habe mich jetzt bemüht, über die letzten Monate im Winter nicht nachzulassen beim Training und eher noch eine Schippe draufgelegt, um da ein bisschen in seine Richtung zu kommen. Er hat vielleicht, oder Büchi hat vielleicht im Vergleich zu mir da ein bisschen weniger vielleicht gemacht oder so, aber ich glaube schon, dass wir da ganz gut zusammenpassen und ja, leistungsmäßig, ich glaube, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen, ne? Wenn der Tag dann gut läuft und die Beine mitmachen, dann werden wir schon auch Gas geben. Ja, und wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann gehen wir da, glaube ich, auch tiefenentspannt mit um. So haben wir uns auch vorher verständigt, wenn Büchen nämlich gesagt hätte, ja, ich möchte da also richtig was reißen und Vollgas fahren, dann wäre das wahrscheinlich mit uns beiden nicht unbedingt die beste Lösung gewesen. Aber so geht es jetzt hauptsächlich darum, das Abenteuer Andalusia Bike Race zu beschreiten und wie es dann am Ende ausgeht, da lassen wir uns selbst ein Stück weit überraschen.
Ja, ich muss euch auch natürlich dann so ein bisschen darauf hinweisen und ich erzähle euch auch gleich, warum. Also es ist auch schon ein Wettrennen, ne? Also das ist nicht ein Trainingslager, das ist schon ein Wettrennen, ne? Da geht es darum, wer als Erster da ist, hat gewonnen und so.
Das ist mir jetzt neu.
Siehst du? Ja, manchmal muss man die Leute da nochmal hinstupsen, weil ich aus eigener Erfahrung, ich habe mal am Behördenmarathon in Hannover teilgenommen, in so einem 6er- oder 7er-Team, da muss man immer so um den Maschsee rennen, ich glaube 7 Leute und das sind ja 6 Kilometer einmal die Runde da, also als Staffel quasi, so, und dann einer von uns 7, der kam dann da nach gemütlichen, weiß ich nicht, 42 Minuten oder so für die Distanz wieder rein und unsere Zeit, die wir uns vorher erarbeitet hatten, weil wir sind alle, was weiß ich, 4:15, 4:20, 4:30 gelaufen und der ist dann halt da locker rumgetrabt und der sagte dann hinterher, hey, Leute, ihr hättet mir vielleicht mal sagen sollen, dass das hier ein Wettrennen ist. Ne?
Okay.
Das ist schon ein paar Donnerstage her. Ja, nur, dass da keine Missverständnisse aufkommen und dann auf einmal das böse Erwachen erfolgt. Ne?
Wie? Nee, so 2 Wochen vorher ist ja genau richtig. Dann kann man alles nochmal rumreißen hier. Ja, ja, klar.
Wieso steht denn hier so ein Startbogen und wieso hat der eine Trillerpfeife oder eine Pistole in der Hand?
Nee, also mit dem entsprechenden Ernst gehen wir da schon dran. Aber es ist halt, ja, wir sind noch nie zusammen gefahren, Rennen. Wir können das auch leistungsmäßig, glaube ich, nicht so wirklich abschätzen und unsere Tour, die wir gemeinschaftlich durch den Schnee gemacht haben, war da jetzt auch nicht so unbedingt für geeignet, um da jetzt mal irgendwelche Dinge auszutesten. Von daher ist das so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel und ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, wie es läuft und wir werden schon mit dem entsprechenden Ernst und ja, mit der Lust am Rennen fahren auch schon entsprechend angehen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass 3 Stunden, nachdem du angekommen bist, wir immer noch nicht den Zielbogen durchfahren haben. Sei denn, wir haben eine Panne oder sowas und bleiben irgendwo liegen. Aber wir haben das auch schon vor, Gas zu geben, denke ich mal.
Ja. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, Markus. Es geht nur um das Teamgefüge intern. Eure interne Absprache, die muss stimmen. Alles andere von mir, ich von außen betrachtet, mir ist das nicht Schnuppe, aber ihr macht das schon.
Da hat der Markus auch alles richtig gesagt. Also da sind wir komplett tiefenentspannt. Und ja, das war auch der Grund meines Satzes zum Training. Also ich fahre nicht dahin, weil ich jetzt ein Rennen gewinnen will. Würde ich auch niemals. Das davon ab. Und es soll, wir wollen zu zweit Spaß haben da. Spaß mit ein bisschen Push.
Genau, Ralf. Ich sehe dich zwar nicht, ne? Wir machen ja wieder remote hier die Aufnahme, aber ich fühle irgendwie so in meinen Fingerspitzen, du hältst dich gerade ganz, ganz, ganz doll zurück und beißt dir auf die Zunge, wenn du hörst, entspannt, Spaß haben, nicht um zu gewinnen antreten und mal sehen, was passiert. Das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil dessen, was du in dir trägst.
Ja, ich habe ja so ein kleines Problem. Also bei mir ist, sobald ich diesen Startschuss höre und einer sagt los, dann ist da einfach der Gashebel und Vollgas. Man sagt mir auch nach, habe ich jetzt gerade beim Lanzarote Four Stages La Santa Rennen, hat man mir direkt gesagt, Ralf, du machst alles falsch, weil ich einfach gleich mit Vollgas reinfahre. Aber ja, im Endeffekt ist es ja auch gar nicht so schlecht gelaufen und so viel kann ich dann doch nicht falsch gemacht haben.
Ja, stimmt. Gehen wir später vielleicht zu späteren Zeitpunkt nochmal drauf ein. Du bist auch beim Andalusia Bike Race am Start, aber, nicht für unsere Farben, ne?
Ich habe mich überreden lassen, eigentlich hatte ich schon vor einem Jahr versprochen, dass ich mit Naima an diesem Rennen teilnehme und ja, dann haben wir sogar noch guten Startplatz bekommen und ich freue mich eigentlich auch drauf, das erste Mal Mix zu fahren. Wir haben in ihrem Freund, dem Flo, haben wir einen Begleiter, der uns versorgt. Also was will man eigentlich mehr? Hübsche Frau an der Seite und dann geht's ab.
Okay.
Wir werden sicherlich Spaß haben.
Und ihr habt eure Ziele vorher, denke ich, definiert und wer dich kennt, weiß, du fährst nicht um die goldene Kartoffel oder die silberne Ananas, sondern da ist Druck auf dem Kessel und ihr wollt da wahrscheinlich auch, ja, zumindest aufs Podium, nehme ich an, ne?
Oh, ich glaube, das liegt ganz schwer daran, wer am Start ist. Einfach sagt jetzt ab aufs Podium. Mixed gibt es ja keine Altersklassen und dann wird das, glaube ich, nicht so ein Selbstläufer, dass man da unbedingt auf dem Podium steht. Außerdem haben wir ja noch ein super Mixed-Team im Verein. Also daher, ja, entspannt nicht, also mit Vollgas, aber auch nicht unbedingt mit der Erwartung, dass man da irgendwie unbedingt auf dem Podium landen muss. Aber halt auch wirklich Spaß haben und an den körperlichen Grenzen gehen.
Ja, entspannt Vollgas. Das ist so eine Aussage, die habe ich schon öfter gehört. Jetzt nicht von dir, aber an anderer Stelle finde ich interessant, wie man das umsetzen kann, entspannt Vollgas zu geben. Aber ja, hört sich gut an. War mir jetzt gar nicht so bewusst, dass Mixteams keine Altersklassen haben, sondern es werden alle Mixteams offensichtlich dann in einen Topf geschmissen und gewertet, ne?
Gehe ich mal von aus. Kann aber auch sein, dass ich irgendeinen Satz in der Ausschreibung übersehen habe. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Altersklasse.
Ja, welche Altersklasse würde denn dann zählen bei euch?
Ja, ich gehe mal von aus meine, oder? Dann haben wir Chancen.
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, ich habe nur mitgekriegt, man kriegt ja als derjenige, der gemeldet ist da offiziell beim ABR oder bei Insta, die Seite da geedit hat, die stellen ja quasi täglich Fahrer vor mit Bild und Namen, die Teams und so weiter. Und logischerweise habe ich noch kein Bild von uns da gesehen. Es scheinen alles irgendwelche Profis zu sein, die da vorgestellt werden. Mir sind die Namen teilweise nicht geläufig, aber das hört sich nach einem stark besetzten Starterfeld insgesamt an. Weiß nicht, ob ihr das auch schon festgestellt habt, da ab und zu kommen dann mal diese Bilder rein.
Ja, habe ich tatsächlich auch gesehen in Instagram. Ich gehe da tatsächlich ganz schnell drüber, ja, weil das macht mir ein bisschen Angst. Ich gucke mir lieber die Landschaftsbilder an und die kleinen Filmchen dazu und wie sie da durchs Gelände springen und hüpfen. Das macht Appetit.
Also wenn man diese kurzen Reels sieht, dann bestehen die Etappen ausschließlich aus Trails. Ich habe noch nicht ein Reel gesehen, wo mal so eine Überführung auf einem Schotterweg oder so ist, und es ist alles mega cool auf irgendwelchen Trails gefilmt worden. Ich meine, ist ja klar, aber das deutet schon so ein Stück weit darauf hin, dass uns da ordentlich was erwartet. Ralf, du warst als einziger von uns jetzt schon mal da und täuscht das, was da so angeboten wird in Social Media, oder ist es tatsächlich so?
Also ich kann nur sagen, es gibt auch Schotterpisten ab und zu mal, klar, und aber das ist Single Trails, freust du dich ja eigentlich auch drauf. Das Problem, was ich eher so im Kopf noch habe, ist, die Anstiege waren stellenweise doch sehr steil. Also dann bilden sich auch so Zuschauertrauben genau an diesen Anstiegen und applaudieren natürlich hauptsächlich denen, die es wirklich schaffen, dann diesen Anstieg hochzukommen. Sie sind zwar kurz, aber du musst so viel Energie da reinbringen, dass du eine Chance hast, da hochzukommen. Da muss man einfach zusehen, dass es nicht gerade da umkippt vor Schwäche oder so, sondern irgendwie all in und danach halt eine kleine Pause machen oder ein bisschen vom Gas runtergehen.
Gib mir mal einen Tipp, Ralf. Was hast du denn vorne für ein Ritzel drauf?
Ja, das weiß ich. Ich muss immer erst zählen. Das merke ich, wenn ich am Rennen stehe. Aber meistens habe ich, glaube ich, 32. Also ich bestelle immer die Ritzel, was gerade ein bisschen günstiger ist. Entweder ist es ein 32er oder ein 34er. Also 36er brauche ich nicht mit anfangen. Also ich kenne jemanden, mit dem bin ich gut befreundet in der Cyclocross-Challenge hier beim Deutschlandcup. Und der hat vorne ein Kettenblatt drauf, 46, da stackert jeder mit den Ohren. Und er ist, glaube ich, auch der Einzige, der so ein großes Blatt vorne fährt, aber er ist immer unter den Top-Leuten. Also daher, Hut ab, er kann das drücken. Ich würde da elendig zugrunde gehen, glaube ich. Dann muss ich doch lieber ein bisschen mehr Umdrehungen und bisschen Kraft einsparen und ein kleineres Ritzel nutzen.
Aber Büchi, du brauchst dir keine Sorgen machen um Schwäche. Ich habe letztens gesehen, dass du eine Swift-Einheit gefahren bist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Stunde war, aber da stand 296 Watt Durchschnitt hinterher in deiner Abrechnung. So.
Ja, Abrechnung, ja.
So. Da brauchst du dir, glaube ich, um Schwäche brauchst du dir keine Sorgen machen.
Ja, aber gerade tatsächlich. Also ich habe schon hohen Respekt vor diesen Stiegen. Hab mich jetzt für den 34er entschieden.
Hey, mach ruhig 36.
bei 296 Watt Durchschnitt, da kannst du auch einen 40er drauflegen.
Nein, das glaube ich nicht.
da muss der Gewichtsfaktor halt noch eingehen, aber also 296, dann muss schon irgendwie Strava bei mir irgendwas falsch berechnet haben. Das hat es auch schon gegeben beim Gravelrennen, aber da ist ja auch nicht der Windwiderstand mit eingerechnet. Und dann stand da 320 über 5 Stunden, das kann ja eigentlich nicht sein, das kann ich nicht treten. Wenn ich das hier auf einem Heimtrainer mache, das dauert dann 5 Minuten, dann ist Feierabend. Aber
naja, der Heimtrainer ist da schon.
Nee, das war ja eine Swift-Einheit. Das heißt, du hast ja von Swift hochgeladen und meine Erfahrung ist ja, dass Strava eigentlich die Daten dann immer nach unten glättet. Das heißt, da wird sicherlich in echt eine 300 vorgestanden haben. So
nein,
nämlich.
Wahnsinn. Nein.
Ich weiß nicht, was war das? Kannst du dich da erinnern? Das war ein Rennen oder so, ne? Ich weiß nicht, oder eine Trainingseinheit, weiß ich jetzt nicht mehr genau. War vor 1-2 Wochen. Ich war jedenfalls, ich bin rückwärts umgefallen.
Naja, so wild wird es nicht sein. Nee, ich habe echt Respekt vor diesen steilen Dingern, weil ich weiß, da gehe ich dann schnell kaputt dran. Und dadurch, dass der Ralf eigentlich immer vor mir ist, wenn wir denn überhaupt mal miteinander fahren, ich weiß noch in Renz, ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her, Renz MTB, da unten bei Koblenz, da habe ich mal versucht, irgendwie an dem Kerl dran zu bleiben. auf den Geraden habe ich ihn tatsächlich immer mal wieder gesehen und irgendwann war weg. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aus der Kurve geflogen wird er nicht sein. Der ist weg. Ja, und im Ziel war er dann schon am Essen. Das fand ich dann schon ein bisschen hart.
Das geht aber natürlich gut. Auch ganz schnell. Vom Fahrrad runterspringen, zum Essenstand laufen und reinschaufeln. wenn du eine halbe Minute nach mir im Ziel bist, dann brauchst du keine Gedanken machen, dass ich da schon entspannt bin.
Ich glaube, es war was mehr. Es war was mehr. Aber beeindruckend.
So geht's mir mit dir auch, Büchi. Ich habe da nämlich auch so einen Willing vor 2 Jahren oder 3 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, wann das war. Da war ich mal hinter dir. Du bist ja mal gut zu erkennen an deinem bunten Rad. Da gibt es ja nicht so viele von in der Farbgestaltung. Und irgendwo so auf der Hälfte, da hast du mich überholt und da ging es so ganz leicht, so ganz so miesepetrig, weißt du, so eine Scheinsteigung, so ein Scheinberg, wo man denkt, hier kann ich jetzt mal richtig durchziehen und dann geht das aber so arschlochmäßig, so ganz leicht, so, ne, wenn du nicht auf den Tacho guckst und kein Steigungsmesser dran hättest, würdest du eigentlich denken, es ist gerade, aber es geht so ganz leicht geradeaus hoch, so, und dann fährst du so vor mir und ich gehe in deinen Windschatten und dann so ein Pedaltritt, zwei Pedaltritte, Freipedaltritte und immer so 5 Zentimeter weiter weg. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Da fährst du jetzt mal mit. Ging nicht. Bist einfach weggefahren. Einfach so. So, weg. Nächste Kurve, nie wieder gesehen. Gummiband gerissen, ne, ist ja dann so. Und im Ziel warst du, glaube ich, eine halbe Stunde vor mir.
Dann war das nicht das Rennen, wo mich mein Bruder überholt hat, als ich da kurz vorm Exodus
war. Nee, das war letztes Jahr.
Ja, genau.
Das war letztes Jahr. Der ist ja auch so eine Maschine. Mit dem bin ich ja zusammengefahren. Der war ja hinter mir. Und dann hat er mich irgendwann überholt. Und dann war er noch vor dir im Ziel. Da habe ich gedacht, Alter, was hat der denn eigentlich die ersten 1,5 Stunden im Rennen falsch gemacht?
Ja, der hat im richtigen Moment noch die Handbremse dran gelassen.
Ja, genau. Genau. Also von daher, naja, spannende Geschichte. Nee. Genau. Ralf, du hast es eben schon mal gesagt. Wir haben ja noch ein zweites Mixed-Team. Finde ich total cool. Erwähnen wir hier an dieser Stelle auch, die Imke startet gemeinsam mit dem Reinhard im Mixed-Team in Andalusien. Eine Paarung, die ich auch hochinteressant finde, weil wir wissen alle, wozu Imke so imstande ist. Nicht nur im Damenfeld, sondern auch, wie sie durchs Männerfeld pflügt. Und ja, Reinhard, der hat auch ein ordentliches Fund, was er auf die Kette legt. Also die beiden sind, denke ich, ein ernstzunehmendes Team für die Mixed-Konkurrenz da vor Ort, wenn denn alles gut läuft. Und ja, der Reini ist ja schon eine Woche vorher da, um sich zu akklimatisieren. Genau wie der Ralf, ne? Du bist auch schon eine Woche vorher da. Also höchst professionelle Herangehensweise. Und da können wir uns ja wieder nur eine Scheibe von abschneiden, Markus, ne?
Ja, definitiv. Was heißt eine Scheibe von abschneiden? Wir brauchen einfach mehr Urlaub von unseren Arbeitgebern. Denn das wird die Sache dann erleichtern. Aber so müssen wir halt kurz vorher antreten, damit im Rest des Jahres für andere Veranstaltungen auch noch ein bisschen Luft bleibt.
Die Leistungsfähigkeit wird nicht nur durchs Training gemacht. Man muss es auch verkraften können. Und dafür braucht man die entsprechende Körperzelle. So ist das. Ne? Wenn du den Trainingsload nicht verkraftest, dann nützt dir das auch alles nichts. Also von daher, ja, nein, ein bisschen Spaß beiseite. Nein, also das ist die dritte Paarung. Und ja, dann ist das altbekannte Team TNT, also Mr. Wade und ich, wir werden auch wieder gemeinsam an den Start gehen. Und was wir da so vorhaben, das weiß ich auch noch gar nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Ja, komm, ruhig mal raus damit.
Wenn es nach mir geht, fahren wir auf Sieg. Aber ich muss ja Rücksicht nehmen. Auf die Plätze, fertig, los. Laktat außer Ohren und dann mal gucken, wie lange es gut geht. Dummerweise habe ich eine E-Mail gekriegt, die habt ihr auch gekriegt. Die haben die beiden Etappen, 1 und 2, haben sie getauscht. Also es war ja eigentlich so, dass die erste Etappe so eine überschaubare war. Irgendwie was um die knapp 30 Kilometer und, keine Ahnung, so 900.000 Höhenmeter, so zum Aufwärmen, so richtig schön, so 1,5 Stunden ein bisschen durch die Gegend blasen, sich akklimatisieren und am nächsten Tag dann einsteigen in den Marathon. Nein, haben sie jetzt gesagt, machen wir so nicht. Jetzt machen wir den Marathon. Also die zweitlängste und zweithöchste Etappe der Woche kommt jetzt an Tag 1. Und dann kommt erst die Cross-Country-Etappe. Ist ein bisschen missverständlich, weil wir ja auch nicht Spanisch sprechen und mit dem Englisch ist es auch nicht so weit her. Markus, wir beide haben da heute Nachmittag beim Training drüber diskutiert.
Genau.
Ich war fest der Überzeugung, dass die Etappen getauscht sind, aber du hast da nochmal eine andere Ansicht dran gehabt und du hast gesagt, es hört sich so ein bisschen so an, als ob die Etappen nicht tagesmäßig getauscht sind, sondern dass sie quasi rückwärts gefahren werden.
Genau, weil ich nur der englischen Überschrift gefolgt bin auf so ein paar Zeilen und da stand Reverse halt eben drin und da habe ich gedacht, ja okay, die tauschen jetzt halt einfach Start und Ziel entsprechend aus, weil es vielleicht irgendwie mehr Sinn ergibt und habe dann auch mit dem Lesen aufgehört und tatsächlich beim Nachlesen zu Hause vorhin habe ich dann halt festgestellt, nee, das ist doch ein bisschen anders, die haben tatsächlich die Etappen getauscht, da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet und habe ich so auch bei keiner Rennveranstaltung so kurz vorher bisher auch erlebt, dass man sowas irgendwie macht. Von daher war das in meinem Kopf irgendwie nicht eingeplant, dass sowas möglich sein könnte. Und für mich war es einfach nur ein Austausch von Start und Ziel sozusagen. Ne? Aber wir starten jetzt tatsächlich schon mal mit, ich glaube, so um die 60 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter. Also es geht gleich voll zur Sache. Und ja, da können wir dann unsere Beine schon mal ein bisschen sortieren.
Ja, ich muss mal hier gerade von meinem Skript eine Seite umblättern. Waren es nur 1700? Waren es nicht sogar 2,5? Nee, waren es nicht.
Nee, so viel waren es, glaube ich, nicht. Irgendwie 1750 oder?
Ja, genau. 65 Kilometer, 1774 Höhenmeter. Das ist die erste Etappe, genau.
Aber kann man doch auch positiv sehen, weil dann hast du am zweiten Tag die Chance, vielleicht ein kleines bisschen wieder Erholung zu betreiben.
Wenn man jetzt überlegt, dass man so eine kurze Etappe, die hat ja dann nur 29 Kilometer und 900 Höhenmeter, die fährt man ja ganz anders an, ne?
Ja, das Problem ist immer, egal wie die Etappen aussehen, darüber steht die Überschrift Rennen. Das, weiß nicht, egal wie kurz oder lang, jeder gibt alles, ne? Das ist das Problem daran.
Ja, Ralf, du bist der erfolgreichste von uns und du bist auch, schon auch ein Stück weit mit der erfahrenste. Ist das für dich unterschiedlich, diese beiden, jetzt insbesondere diese beiden Etappen, die sind ja quasi, die eine ist halb so lang wie die andere und hat auch nur die Hälfte der Höhenmeter. Fährst du die anders an von der Intensität oder startest du so, wie es die quasi die Konkurrenten, die Gegner vorgeben, oder versuchst du dem Rennen von vornherein deinen eigenen Stempel aufzudrücken und dementsprechend, wie die Eckdaten so sind, zu agieren?
Bei mir ist es ja so, wie ich vorhin schon erwähnte, Startschuss und Vollgas. Orientieren tue ich mich nicht an den Konkurrenten, also in meiner Altersklasse zumindest nicht. Ich gucke einfach zu, dass ich am Anfang erstmal viel investiere, um auch eine schnelle Gruppe manchmal zu erwischen. In flacheren Rennen, so wie jetzt auf Lanzarote, ist das sehr von Vorteil, wenn man eine gute Gruppe erwischt oder Mitstreiter, die dann zusammen gleichmäßig gegen den Wind zum Beispiel ankämpfen auf Lanzarote. Das hilft. Auch wenn man mir sagt, ich fahre viel zu schnell an. Und die Etappenlänge, klar mache ich mir ein bisschen Gedanken drum, das kann wehtun, aber auf Lanzarote war auch eine lange Etappe mit 87 Kilometer. Irgendwie geht das, irgendwie kommt man durch, irgendwie schafft man auch zum Schluss noch die Wüstenpassagen, also da waren dann halt nochmal tiefe Sandpassagen und da half mir eigentlich auch, dass ich außer sehr geringen Luftdruck gefahren bin und da konnte ich Leute, die mich vorher am Berg abgehängt haben, doch wieder einholen, überholen. Es hat richtig Spaß gemacht zum Schluss, obwohl ich vom Jahr davor, da war ich auch gestartet, diese lange Etappe sehr in schlechter Erinnerung hatte, weil ich da zum Schluss richtig eingegangen bin. Aber dieses Jahr hat das gut geklappt, bin gut durchgekommen. Da hatte ich eher mit der letzten Etappe Schwierigkeiten, weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich bin in einer guten Gruppe, habe am Anfang auch wieder sehr viel investiert, gute Gruppe gefahren, aber zum Schluss haben sie mich einfach stehen lassen. Das passiert mir sonst eigentlich nicht. Ich fahre im Windschatten bei denen, dann kommt eine Unterführung, Kopf einziehen, komme auf der anderen Seite raus, hab einen Abstand von 15 Metern ungefähr mir eingefangen da, weil ich doch groß bin und mit dem Kopf da fast an die Decke komme, auch wenn ich tief gebückt fahre. Diese 15 Meter, ich konnte diese 15 Meter nicht zufahren. Das ist, dann hat sich das am Anfang den nachfolgenden Trails und Abschnitten noch erhöht auf 50 Meter. Und dann ist es da irgendwie eine ganze lange Zeit da geblieben, aber ich konnte irgendwie dieses Loch nicht zufahren. Normalerweise gebe ich dann all in und springe dran an die Gruppe und versuche sie dann einfach wieder zu halten. Aber ich bin nicht näher rangekommen, bin aber auch nicht großartig weiter abgefallen. Das war ganz komisch, das habe ich irgendwie nicht verstanden, das ist mir noch nie passiert, aber es war einfach so, ja, groß Sorgen gemacht hatte ich mir nicht, der Vorsprung vom Zweitplatzierten in meiner Altersklasse war groß genug, aber dieses Phänomen, da ein Loch nicht zufahren zu können, das kenne ich nicht so, das war mir fremd und vielleicht hat es daran gelegen, dass ich die Tage vorher immer zu viel Vollgas gegeben habe, aber war halt so und gut, muss man dann auch mitleben, auch wenn es weh tut oder am Schluss die letzten Körner kostet.
Ja, willkommen in unserer Welt. Löcher zuspringen. Haha.
Das hoffe ich selten.
Ja, da musst du einfach mal über die Grenzen drüber hinaus. Also wenn es weh tut, dann einfach Kopf ausschalten und einfach die Beine drehen lassen. Also, auch wenn da sonst was passiert in den Beinen. Aber zumindest zusehen, dass du drankommst und dann kann man sich da ja wieder erholen, auch wenn du dann am liebsten erstmal anhalten willst und dich übergeben willst, aber das musst du einfach über den Kopf ausschalten und da dranbleiben, hinspringen, dranbleiben und dann im Windschatten dich ein bisschen erholen, bevor du dann selber wieder mal nach vorne fahren kannst, um die Gruppe halt harmonisch zu halten.
Da kann ich nur zu sagen, ich weiß nicht, wie es euch anderen beiden geht, also bei Rennradrennen ist das ja nochmal eine andere Geschichte, aber bei Mountainbike-Rennen, dann versuchst du da so ein Loch zuzufahren von, weiß ich, 10, 20, 30 Metern. Das geht ja oftmals in den Bereichen, wo wir uns im Feld aufhalten oder wo ich mich im Feld aufhalte, leistungsmäßig relativ einfach, so ein Loch zuzufahren. Aber wenn du dann tatsächlich mal vielleicht an der Stelle bist, wo man eigentlich nicht wirklich hingehört, wenn man mal Glück gehabt hat und wenn man mal mit reingehalten hat am Start und irgendwie mit ein paar Stärkeren losgefahren ist, so dann fährst du so ein Loch zu, bist dann an der Gruppe dran und stellst fest, es ist gar keine Gruppe, es ist irgendwie, hat sich die Gruppe dann in dem Moment zerlegt sie sich oder es geht einen steilen, es geht um eine Kurve oder es geht einen Anstieg hoch und dann fehlt dir in dem Moment genau die Kraft, die du investieren musst, um dran zu bleiben und bam, bist du schon wieder weggesprengt und fährst wieder alleine vor dich rum. Da ist dann immer der Gedanke in mir, so versuche ich es jetzt? Investiere ich die Kraft und explodiere dann 50 Meter, 100 Meter oder einen Kilometer später wieder, weil der Körper sich nicht erholt hat, weil dann wirklich ein Stich kommt? Oder fahre ich gleich alleine weiter und versuche es dann so mit so einem langen Effort, ne, immer nur so ein bisschen drüber gehen, wieder einzuholen? Und das gelingt ja dann meist auch nicht, weil oftmals ist es dann gar keine Gruppe mehr, wenn man angekommen ist. Weiß nicht, wie geht den anderen beiden das?
Ja, also bei mir ist es dann auch eher so, dass ich versuche eher kontinuierlich meine Leistungen dann halt zu bringen und ja, Stück für Stück dann vielleicht irgendwo dran zu fahren. Dieses Explosive, das liegt mir nicht so unbedingt. Ich bin da auch eher Team Diesel sozusagen, anstatt dass ich mit Super Plus unterwegs bin und dann solche Spitzen dann auch irgendwie mal fahren kann. Ich habe da meistens dann auch einfach zu viel Respekt vor, wie du schon sagst, dass einem dann irgendwann die Beine explodieren und nur um an so eine Gruppe dran zu kommen, man dann vielleicht die restlichen 30, 40, 50 Kilometer oder noch mehr leiden muss, weil man sich dann da über Gebühr belastet hat. Dann lieber kontinuierlich auf der Pedale bleiben und auch in dem Bereich, wo man sich immer noch ganz gut fühlt. Zum Schluss, zum Rennen hin, da kann man natürlich dann solche Dinge nochmal probieren. Hatten wir ja heute auch drüber gesprochen bei Swift, wo ich da an so einem Rennen teilgenommen habe, dass man dann ja doch zum Schluss, wenn man draufbleiben kann auf den Pedalen, noch den einen oder anderen einsammelt. Und so geht mir das in unserem Leistungsbereich, wo wir unterwegs sind, auch häufiger, dass auf den letzten 10, 20 Kilometer, gerade wenn es lange Rennen sind, dass ich dann doch noch welche einstecken kann, die ja eben vielleicht doch den Fehler begangen haben und haben mehrfach versucht, an irgendwelchen Feldern dran zu bleiben und sind ja deutlich über ihrer Komfortzone gefahren. Und ja, das ist zumindest meine Erfahrung. Und jetzt speziell dann auch für die zweite kurze Etappe, da denke ich mal schon, dass ja dadurch, dass wir nur anderthalb Stunden da fahren, durchaus auch die Wattleistung, die man da im Feld treten muss, eine ganze Ecke höher ist, damit man nicht nach ganz hinten durchgereicht wird. Weil jeder weiß, nach anderthalb Stunden ist dieses Spektakel ungefähr vorbei und bei den Profis dann vielleicht sogar nach einer Stunde und ein bisschen. Ja, also ich glaube, da werden wir schon relativ viel Vollgas fahren müssen. Und wenn ich mich da in Belgien an den Prolog erinnere, der, ich glaube, ein kleines bisschen kürzer war, aber auch irgendwie so 20 Kilometer, 600, 700 Höhenmeter, da brannte mir hinterher ordentlich die Lunge, was ich so auch noch nicht kannte. Also da war ich so richtig, richtig am Limit gewesen. Und ich denke, das wird auf der zweiten und auch auf der letzten Etappe nicht anders werden. Dass man da doch im Schnitt deutlich höhere Leistungen tritt als in den anderen deutlich längeren Rennen, wo man dann 4-5 Stunden unterwegs ist. Ne?
Ja, siehst du, Belgien, das ist ja, ist ein guter Vergleich. Das war knapp über eine Stunde, glaube ich, ne? Der Prolog.
Ja, Stunde 10 oder sowas in dem Dreh waren wir da, glaube ich, unterwegs. Also ist ziemlich identisch. Ne?
Ja, ich kann mich da dem Markus nur anschließen. Also das könnte ich als Blaupause für meine Rede halten. Ich gehe da auch eigentlich sehr vorsichtig, taktisch vor. Schaue am Anfang erstmal, dass ich mein Tempo finde. Was bei mir immer so, was mir immer unheimlich schwerfällt, ist immer so das erste, die ersten zwei Rennen im Jahr. Da denke ich jedes Mal, mich tritt wirklich ein Pferd, ja. Man, wie auf einmal rechts und links die Leute Volldampf geben. Da muss ich tatsächlich immer die ersten 5 bis 10 Kilometer so richtig schlucken und mich treiben und drängen. Wenn das dann mal so dritte, vierte Rennen im Jahr ist, dann hat man sich daran wieder gewöhnt, ne? wenn man da so ein bisschen in diesem Turnus drin steckt. Aber so aus den, ich hätte fast gesagt, aus den Winterferien kommend, die ersten Rennen, wow, da denke ich jedes Mal, das ist irgendwie eine falsche Welt. Was machst du eigentlich hier? Ganz ehrlich. Deswegen bin ich gespannt, wie mir da die ersten zwei Tage, wie die mir so ja, liegen werden. Aber ich werde vorsichtig dran gehen. Das ist so meine, eigentlich so meine Grundhaltung dazu, weil ich einfach das Gelände nicht kenne, das Klima nicht kenne. Ja, und überhaupt das erste Rennen ist, was ansteht. Ne? Und ich mich noch nicht kenne in diesem Jahr, muss man so sagen.
Naja, das erste Rennen ist ja nur am ersten Tag. Und wir haben ja zum Glück 6 Etappen. Ne? Das heißt also, ab Etappe 5 bist du im Flow.
Also, ja, genau. könnte zu spät sein.
Ja, du hast ja gerade gesagt, ab dem vierten Rennen geht's, da läuft's dann, ne? Also.
Ja, aber ich weiß noch eins. Also, letztes
Markus,
Jahr
viel Spaß.
Ja. Gerade beim fünften Rennen, da habe ich, glaube ich, am meisten Respekt dann vor. Büchi ist dann warm gefahren und dann ausgerechnet die Langdistanz, die ihm ja besonders gut liegt, weil wir kennen das ja, dass er auch gerne 4, 5, 6 Stunden am Stück gleiche Leistung bringen kann. Und da bin ich mal gerade bei dieser langen Etappe gespannt, wie ich dann im Ziel aussehe, wenn wir dann da irgendwo die Ziellinie überfahren.
Wir sind auf jeden Fall zusammen. Markus.
Ja, aber es wird echt spannend. Also das finde ich halt eben einfach auch interessant an dieser Konstellation. Bei der Bike Transalp, wo ich mit Markus Kranz zusammengefahren bin, da wussten wir beide schon von vornherein, okay, wir sind so ungefähr auf einem Level unterwegs. Das ist mal den einen Tag so und den nächsten mal wieder andersrum. Aber hier ist es so ein bisschen ja die Büchse der Pandora. Wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Und hinterher sind wir schlauer und ja, können das vielleicht auch nochmal in dem Podcast verarbeiten.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ganz ehrlich, für mein erstes Rennen, ich bin froh, wenn du da so tief stapelst. Finde ich klasse.
Ja, Ralf, wie ist denn das, wenn du dann in so einer Gruppe mitschwimmst? Ich meine, beim Rennrad ist es ja klar, fährst du in einem Pulk, sparst du 50, 60, 70 Watt teilweise bei gleicher Geschwindigkeit. Aber da sind die Geschwindigkeiten natürlich auch anders als beim Mounty im Gelände. Wie ist das beim Mounty in so einer Gruppe? Spart man da tatsächlich auch Watt oder ist es einfach nur die psychologische Komponente so, ich bin jetzt hier in der Gruppe und hab das Gefühl, dass ich mitgenommen werde, aber eigentlich musst du genauso viel arbeiten, als wenn du dahinter oder davor fährst.
Da muss ich sagen, das kommt ganz auf die Strecke drauf an. Also jetzt als Beispiel Lanzarote, da war es schon sehr entscheidend, weil da kam nicht nur die Geschwindigkeit, die du fährst, im flacheren zum Beispiel, sondern auch noch der Windfaktor dazu. Wenn du dann 40 bis 50 km/h Gegenwind hast, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du vorne oder hinten fährst. Und ja, klar gibt es dann auch immer welche, die einfach nur hinten fahren. Aber es gibt auch genug, die einfach zusehen wollen, dass sie das Rennen vernünftig über die Runden bringen. Und dann wechselt man sich dementsprechend ab und spart wirklich Körner. Fast wie beim Rennradfahren. Beim Rennradfahren ist das natürlich noch viel intensiver. Da ist es mir oft passiert, dass da fährst du in so einem Rennen und fährst ab und zu nach vorne, kämpfst und dann im Zielsprint ist da urplötzlich ein, den hast du vorher noch nie gesehen, der wiegt das Doppelte als du und zieht dann urplötzlich seinen Zielsprint an und schießt einfach von dannen, ohne dass du auch nur eine Chance hast, dran zu bleiben. Aber bei meinem Mountainbike ist es halt wirklich streckenabhängig, windabhängig. Und es macht auch viel Spaß. Man kennt sich auch nach ein, zwei Tagen bei so Etappenrennen, kennt man sich ja mittlerweile so einigermaßen, wer in der Leistungsklasse unterwegs ist. Das ist immer faszinierend, finde ich auch bei der Transalp. Du begegnest eigentlich zu 90% immer wieder den gleichen Personen, die du den Tag vorher auch schon gesehen hast. Und das zeigt dir ja, dass da bist du gut aufgehoben. Die können jetzt auch nicht in den Tacho plötzlich nochmal viel schneller fahren. Klar gibt's immer Granaten, die gehen ganz langsam an und fahren dann zum Schluss nochmal bärenstark, drehen sie nochmal auf. Aber meistens ist es so, dass du wirklich mit den Leuten komplett unterwegs bist, mit denen du am Vortag auch unterwegs gewesen bist.
Ich war einmal auf Lanzarote, aber nicht um das Four-Stage-Race mitzufahren, sondern ich habe da eine Woche Trainingslager, Urlaub, wie auch immer man das benennen darf. Ich bin Rennrad gefahren und der Wind war schon so mega, sowas Heftiges habe ich selten erlebt. in die eine Richtung fliegst du mit 150 Watt, fährst du 50 und in die andere Richtung fährst du mit 400 Watt 12 km/h.
Ne? Das kann ich komplett bestätigen, weil auch dieses Jahr hatten wir auf der zweiten Etappe so einen Bergrücken, der war für Schwergewichte gut zu fahren, für Mittelgewichtige grenzwertig und für leichte Personen, die hatten Mühe überhaupt hoch und wieder runter zu kommen, selbst runter. Die Fahrräder, die, wenn du die in der Hand genommen hast, die haben 90 Grad nach rechts zur Seite geguckt. So stark war der Wind an diesem Bergrücken. Das war schon stellenweise beängstigend, weil die Abfahrt ist zwar kurz, aber durch diesen Wind richtig anspruchsvoll geworden. Kannst du normalerweise einfach runterballern, denkst dir nichts bei, aber da der Wind so an deinem Vorderrad reißt, höchste Konzentration und versuchen, das Fahrrad einigermaßen stabil zu halten, um da heile runterzukommen.
Mir fällt da gerade ein, du bist ja auch die Wintersaison über die Cyclocross-Saison durchgefahren, hast zahlreiche Cyclocross-Rennen gefahren und für dich dauert das Ganze, ich habe es vorhin gesagt, ich hoffe, es war richtig, 50 Minuten, ne?
Nee, das stimmt nicht ganz. Das sind 40 Minuten. Auch beim Thomas waren das 40 Minuten. Die Cyclocross-Rennen sind halt dementsprechend kurz. Aber da hatte ich schon immer ich hatte selber mal das Problem, als ich da eingestiegen bin. Mensch, 40 Minuten, das ist ja ein Klacks, dann ist das rum, dann bist du noch nicht mehr auf Temperatur. Aber wenn man einmal damit begonnen hat und wirklich so ein Rennen gefahren ist, dann weiß man, dass das so ein Rennen einfach nur aus Sprints besteht. Man fährt zu einer Kurve hin, verzögert und danach musst du wieder sprinten, um auf eine vernünftige Geschwindigkeit zu kommen. Und dann kommen noch technische Passagen dazu. Es ist eigentlich immer nur Vollgas und das die 40 Minuten. Und so stehst du stellenweise nach 40 Minuten im Ziel und schnappst nach Luft und denkst, boah, das hätten gefühlt auch 6 Stunden sein können.
Genau, darauf will ich jetzt hinaus, nochmal zu dem, was wir ganz am Anfang und auch im letzten Podcast schon besprochen haben. Du bist jetzt ja auch dann quasi immer all out gefahren, diese 40 Minuten. Was geht? Also Vollgas, Bremse, Vollgas, Bremse, Vollgas, Bremse und hast natürlich dementsprechend auch viel Sauerstoff umgesetzt in deinen Zellen, in deinem Körper. Jetzt bist du komplett geswitcht nach Lanzarote, bist da 4 Etappen gefahren. Eine Etappe war sogar über 80 Kilometer. Ich nehme mal an, da wirst du auch locker 4 Stunden oder möglicherweise auch länger unterwegs gewesen sein. Das ist ja der komplette Gegensatz. Wie bist du damit zurechtgekommen? Hast du zwischendurch dann auch das Training verändert und bist in die Länge gegangen und hast aber die Intensität rausgenommen oder bist du einfach direkt aus der Cyclocross-Saison in die Marathon-Wettkampf bis dahin geswitcht zum Marathon?
Fangen wir vorne an. Ich fahre diese Cyclocross-Saison genau bis zur deutschen Meisterschaft. Danach bleiben mir noch 2 Wochen, bevor das Rennen startet. Dann habe ich eine Woche, ich habe keine große Pause gemacht, bin wirklich gleich auf einen Heimtrainer gegangen. Da kann ich zwar keine 5 Stunden fahren, aber ich kann zumindest mal 2 Stunden fahren. Das geht gerade so noch. Und das hat anscheinend so gereicht, dass ich mich auf Lanzarote diese 80 Kilometer ging eigentlich gut von Hand. Also 87 Kilometer, 4 Stunden und 12 Minuten habe ich gebraucht. Das ist ja schon mal eine ganze Ecke länger als 40 Minuten. Und das ging. Das ging richtig gut. Klar bist du kaputt im Ziel, aber das bist du so oder so. Egal was für ein Rennen, wie lang es ist, wie schwer es ist, wenn ich ins Ziel komme. Und ich fühle mich so, dass ich Bäume ausreißen könnte, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, in meinen Augen. Manche sagen, ja, das muss so sein, aber gerade bei Etappenrennen, aber in meinen Augen ist, ich muss es schon ordentlich spüren den Tag. Weil es gibt ja dann noch eine Nacht, wo du dich auch gut erholen kannst. Und da brauchst du ja nicht auf Party gehen. Und da kannst du dich ins Bett legen und auch mal eine Runde schlafen. Also daher.
Ja, hört sich gut an. Du bist aber auch nicht nur ein Cyclocross-Rennen pro Wochenende gefahren, du hattest teilweise auch Doppeltage oder bist du tatsächlich nur ein Rennen gefahren? Dadurch hast du dann ja quasi auch so eine Art Etappenrennen quasi.
Ja, Etappenrennen ist das nicht. Diese Doppelwochenenden, diese kurzen Etappen von 40 Minuten, die hast du schnell überbrückt. Klar ist das Schon sehr intensiv. Du kannst es nicht 3-4 Tage am Stück machen, aber so 2 Tage geht in der Cyclocross-Saison eigentlich gut mit Volldampf. Und ja, meine Umstellung war ja wirklich dann hier zu Hause eine Woche Heimtrainer, dass ich auf ein bisschen längere Distanzen komme. Und dann bin ich ja auch nach Lanzarote eine Woche eher hingeflogen, so dass ich da auch nochmal Trainingseinheiten vor dem Wettkampf machen konnte, die dann ein bisschen länger gedauert haben. Also konnte ich mich da auch nochmal anpassen an die Länge des Rennens. Also das war gut und ja, hat Spaß gemacht. Also war gutes Training vorweg und eine gute Vorbereitung. Bei mir geht es ja auch darum, im Endeffekt ist das große Ziel jetzt im Frühjahr Cup Epic. Andalusien, klar, durch das Versprechen, dass ich mit Naima da fahre, freue ich mich da auch drauf. Aber es ist auch noch eine Vorbereitung für Cup Epic, weil da sind die Etappen ja auch nicht nach 3-4 Stunden zu Ende, da kann es ja auch mal 5-6 dauern.
Interessant ist dabei, wie schnell so eine Anpassung von kurz und all out auf, ja, ich sage jetzt mal nicht moderat, aber schon deutlich in der Intensität reduziert, auf Marathon geht. Ich hätte jetzt gedacht, dass so eine Umstellung im Körper mehr braucht als nur 2 Wochen und 5 Trainingseinheiten. Wie ist das denn bei, gut, Thomas und Markus, ihr fahrt jetzt keinen Cyclocross. Ich weiß jetzt auch nicht im Detail, wie eure, bei Markus weiß ich so ungefähr, wie die Vorbereitung aussieht, aber bei Büchi, bei dir weiß ich das gar nicht, wie du so trainierst. Abgesehen davon, dass du ab und zu mal ein paar 300 Watt Rennen bei Swift hochlädst.
Aber
diese Umstellung von richtig all out, kurz und knackig, 40 Minuten auf 4-5 Stunden, hätte ich nicht gedacht, dass der Körper da so schnell adaptiert.
Nee, muss ich auch sagen, also staune ich ein bisschen drüber. Allein wenn ich jetzt so aus meiner Erfahrung raus, wenn ich aus dem Wintertraining komme, meistens indoor-mäßig unterwegs gewesen, also auf dem Heimtrainer und fange dann an, draußen zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich schon zwischen 2 und 3 Wochen, bis ich auf meinem anderen Rad wieder richtig zu Hause bin. Also da merke ich einfach die ersten 2, 3 Touren, wie sich ganz andere Muskeln da anscheinend bewegt fühlen, weil ja, ich habe dann Muskelkater an Stellen, die kannte ich durch das Wintertraining nicht und brauche dann wirklich diese 3 Wochen. Aber dann bin ich auf dem Rad wieder zu Hause. Ich habe zwar versucht, den Indoor-Trainer so zu bauen, dass der möglichst auf 1 Millimeter genau alle Maße hat, also dass man an der richtigen Stelle sitzt, dass man richtig genauso tritt und so weiter und so weiter. Aber so ganz scheint das nicht zu gelingen.
Genau, und jetzt sind es noch 2 Wochen am Tag der Aufnahme, bis wir dann tatsächlich in Malaga bzw. in Granada angekommen sind. Und wir, Markus und ich, wir haben heute mal so ein richtig schönes Technik-Trail-Training auf dem Wettkampfrad gemacht, um das Gefühl von dieser doch ja eher statischen Position auf der Rolle, man bewegt sich ja halt quasi gar nicht, wieder ins Feld zu übernehmen. Und das hat richtig, richtig Bock gemacht. Aber die ersten Meter sind schon irgendwie ungewohnt. Das Rad reagiert halt unter dir. Auf der Rolle reagiert es halt gar nicht. Ne? Das steht da und im Prinzip flimmert nur die Wattanzeige vor dir, was so ein bisschen Aufschluss darauf gibt, was du so machst. Aber in der Realität auf dem Trail heute und auch gestern bei recht guten Bedingungen, so halbgefrorener Boden, gar nicht so matschig, aber mal so wieder richtige Trails mit rutschigen Wurzeln, Laub und Erde. Das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht, Markus. Und wie ist es dir dabei gegangen jetzt? Du bist ja trotzdem, ist ja jetzt die letzten Wochen scheiß Wetter war teilweise, trotzdem relativ häufig auch draußen gefahren.
Ja, genau. Also genau dieses Gefühl, draußen mit dem Rad unterwegs zu sein, das wollte ich auch nicht ganz verlieren. Weil wir jetzt ja nun bei dem Rennen da auch schon entsprechend sehr früh antreten und ja, ich da auch jetzt nicht aufgrund von reinem Indoor-Training irgendwelche Stürze vielleicht schon vorprogrammieren möchte, weil ich gar nicht mehr so richtig in der Lage bin, mit dem MTB über die Trails zu zirkeln. Und von daher habe ich das versucht, zumindest an den Wochenenden immer wieder mit einzubauen. Mittlerweile ist es ja tagsüber auch schon mal wieder ja, deutlich länger hell, sodass man das auch unter der Woche in naher Zukunft wieder mit einplanen kann. Aber diese Trails, gerade auch heute jetzt, du kennst dich da ja sowieso immer sehr, sehr gut aus. Und wir sind ja praktisch immer nur von den in den Anstiegen vielleicht mal dann halt irgendwo normalen Forstweg hoch und dann sind wir ja schon wieder den nächsten Trail abgebogen. Das hat schon richtig Spaß gemacht und ja, man wundert sich dann auf einmal wieder, dass auf einmal so ein Hinterrad auch rutschen kann, ne? Das, was es auf einem Heimtrainer nämlich nicht tut, egal wie viel Watt du trittst und welche Strecke du da gerade fährst und die Reifenkombination, die ich auf dem Rad drauf habe, auf meinem Rose, ist auch genauso wie in Andalusien dann halt eben entsprechend. Von daher waren das, glaube ich, schon ja, sehr realitätsnahe Bedingungen heute, die ja die Vorfreude noch haben noch ein bisschen steigern lassen, dass es jetzt endlich draußen wieder in der Naturumgebung sozusagen losgeht. Ne?
Genau, einfach mal Lust und Laune, ohne irgendwelche Konventionen, irgendwelche Vorgaben, irgendwelche Zeitvorgaben, einfach mal nur auf die Kurbel gelatscht und Trails gesurft. Das war richtig, richtig cool und das Wetter war heute auch gar nicht so schlecht. Und sind dann tatsächlich 2,5 Stunden bei mir geworden. Da bin ich echt zufrieden mit. Und ja, ich werde das Nikolai nehmen, also das Saturn 11, das Rad, was ich auch bei der Transalp gefahren bin im letzten Jahr. Und zwar exakt auch in dem Shape. Ich habe es irgendwann im Herbst in der Garage gehängt, schön sauber geputzt und seitdem ist es nicht mehr gefahren. Und ich habe jetzt so ein bisschen den Reif gemacht. Reif, siehst mir nach, aber ich habe es einfach aus der Garage geholt gestern und bin jetzt 2 Tage damit gefahren, ohne die Milch in den Reifen zu überprüfen, ohne irgendwas zu machen, sondern einfach nur Luft aufgepumpt. Die war natürlich ein bisschen weniger als noch vor 6 Monaten und losgefahren. Und es ist gut gegangen. Aber bevor es dann nach Andalusien geht, muss ich mich einmal noch den Laufrädern widmen und ein bisschen frische Milch oder gegebenenfalls auch einen frischen Reifen drauf machen. Das Risiko ist mir dann doch zu groß. Da bist du dann in dem Fall. Genau, da bist du dann in dem Fall nämlich nicht mein Vorbild.
Ja, Lanzarote ist eigentlich von meiner Vorbereitung mit dem Fahrrad gut gelaufen. Ich habe frische Milch reingemacht, habe die Luft im Flieger runtergelassen, habe dann den ersten Tag das Rennen gefahren, hatte nach Gefühl aufgepumpt, habe nicht gemessen. Ja, sollte man vielleicht dann doch mal machen. Das Gefühl trügt dann doch. Es waren dann kein ganzes Bar vorne und hinten. Und es ist gut gegangen, aber es hätte, glaube ich, auch schief gehen können. Ich hatte dann Gott sei Dank am dritten Tag mal wirklich kontrollieren lassen. Und dann haben wir dann doch auf 1,3 und 1,4 erhöht. Also daher war das Fingerdruckgefühl nach der Wintersaison nicht richtig vorhanden, sodass es doch arg getäuscht hatte.
Im Flieger die Luft außen reifen lassen, war mir bis zum letzten Jahr gar nicht so ein Thema, weil früher mit Rennrad in Koffer, Deckel drauf, ab in Flieger auf Mallorca, meistens waren wir auf Mallorca wieder rausgeholt, zusammengeschraubt, losgefahren. Letztes Jahr mit dem Mounty das erste Mal mit dem Flieger weg und dann haben die tatsächlich gesagt, hier mach den Koffer auf beziehungsweise die Tasche und haben Druckkontrolle gemacht und wir mussten die Luft aus den Reifen lassen, was dann dazu führte, zumindest bei Thomas, dass wir, als wir unten in Malaga angekommen sind, die Luft komplett raus war und die Milch da irgendwie so ein bisschen rumschwappte und der Reifen aber auch aus der Felge, aus dem Felgenbett rausgeploppt war und dann ohne vernünftige Pumpe war es schon abenteuerlich. Wir haben es irgendwie hingekriegt, dass der Reifen wieder sitzt. Aber ist das schon immer so gewesen, dass man die Luft aus dem Reifen lassen musste? Und wenn ja, warum? Ich verstehe es nicht.
Nein, das ist nicht ganz richtig. Du brauchst nicht die komplette Luft rauslassen. Du musst ja nur diesen Druckausgleich vollführen. Die Kabine, wo die Fahrräder im Flieger gelagert werden, die haben halt keinen Druckausgleich wie in der Kabine, wo du sitzt. So, und dann dehnt sich die Reifen aus. Und wenn du ein Bar oder beim Mountainbike glaube ich noch nicht mal, dass es dein normaler Druck würde auch gehen. Einfach nur, dass es ein bisschen weicher ist, sodass auch der Reifen nicht runterspringt vom Felgenrand, dann passt das schon. Also du brauchst nicht, wie manche da am Flughafen behaupten, die komplette Luft ablassen. Das ist nicht richtig und das ist auch nicht gut. Vor allen Dingen hast du ja auch keinen Schutz mehr für deine Felge, wenn die dann doch ein bisschen unsanfter mal mit dem Koffer durch die Gegend ziehen, dann bin ich eigentlich froh, ein bisschen Luftdruck drauf zu haben, dass nicht meine Felge da eine Macke abkriegt.
Ja, genau. Wie ist da, Markus, du hast gar keine Erfahrung. Büche, bist du schon mal geflogen mit dem Rad?
Nee, tatsächlich nicht. Deswegen höre ich jetzt auch gerade gespannt zu.
Ja.
Also der Ralf sagt, so 1,5 Bar oder sowas ist auf jeden Fall kein Thema dann, oder?
Also ich habe, wie gesagt, ich hatte ja runtergelassen und dann fing er, ein bisschen weniger hatte ich schon. Also es war schon weit unter einem Bar. Aber so, dass der Reifen halt immer noch komplett gut sitzt, das ist... Relativ viele runterlassen ist bei mir auch bedingt, dass in meinem Koffer die Reifen eigentlich auch nur reinpassen, wenn Luft dementsprechend ein bisschen abgelassen wurde. Aber nicht komplett, definitiv, das ist nicht gut, braucht nicht sein.
Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Der hatte dann nochmal gefragt, hast du Luft abgelassen? Das ist eigentlich logisch. Aber da ich ja nicht obrigkeitshörig bin, habe ich gelogen und hatte nur so getan. Deswegen war mein Reifen noch drauf, als wenn Malaga ankam. Und Thomas Seiner, der war zumindest einer von beiden, der war komplett runtergeknautscht. Es war ein bisschen nervig. Ja, nee, ist auch nichts passiert. Also von daher, ich verstehe es nicht. Und es ist ja nicht so, dass das Gepäckabteil komplett drucklos ist. Da sind ja auch irgendwelche Viecher drin, die können ja auch nicht sterben dann. Ne? Also da ist schon Druck ausgleicht, aber wahrscheinlich nicht so wie in der Kabine. Ich weiß es nicht. Aber die machen ja sowieso die tollsten Sachen, diese Fluggesellschaften. Da habe ich ja schon die tollsten Argumente gehört, wenn der Koffer mal ein Kilo zu schwer war oder keine Ahnung was. Dann geht es darum, dass mit der Trimmung und mit, weil die Trimmung dann nicht stimmt. Und dann zeigst du auf den, der drei Sitze weiter eincheckt, der 150 Kilo wiegt und man selber wiegt nur 80 und ich sage, was ist denn da mit der Trimmung? Ne? Also dann kriegst du ja noch böse Blicke, wenn du sowas dann da anführst. Also alles Hanebüchen meines Erachtens.
Das wird immer schlimmer mit den Kontrollen auf jeden Fall auf den Flügen. Also die Erfahrung habe ich in der letzten Zeit auch entsprechend gemacht und sehr, sehr genau alles kontrolliert und ja, da muss man schon wirklich genau aufpassen, wie man seine Sachen packt, damit man da heil irgendwie durch die Sicherheitskontrollen dann entsprechend durchkommt. Ne? Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite für den normalen Urlaubsflieger-Menschen ist es halt doch ein bisschen nervig.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann die Geschichten von Ralf höre, du bist ja Dauerflieger, ne? Wenn dann der Koffer 3 Kilo zu schwer ist und du dann Strafgebühr bezahlen sollst und dann einfach die Sachen aus dem Koffer nimmst, dann ziehst du sie einfach alle an. So, dann ist das Gewicht trotzdem im Flieger, ne? Nur halt nicht im Koffer. Hallo, wo ist denn da jetzt wieder die Logik? Ne? Ich meine, klar, gewisse Toleranzen muss man einhalten, aber hallo, dann ziehe ich mir halt 4 Kilo Klamotten an und stecke die Taschen voll. Ist mir unbegreiflich.
Ja, da gibt es dann ja auch noch diese Kartuschen, das Kartuschenproblem. Ist ja nicht nur das Gewicht, auch das Kartuschenproblem. Du darfst ja keine Kartuschen mitnehmen. Jetzt bin ich auf dem
Hinweis. Gar nicht?
Du kannst sie anmelden, habe ich mittlerweile gehört. Wenn du sie anmeldest, darfst du auch mitnehmen. Aber was der Unterschied ist, weiß ich nicht. Weil ich hatte dann extra keine mitgenommen, damit ich auch auf Lanzarote ein Fahrrad hatte. Nicht, dass es nachher aussortiert ist. Und ich bin da, aber das Fahrrad nicht. Auf dem Rückflug hatte ich meine Satteltasche. Da waren noch 2 Kartuschen drin. Ist mir dann aufgefallen, als er mich gefragt hat, als ich mein Fahrrad aufgegeben habe, ob da auch keine Kartuschen drin war. Ich habe dann Nein gesagt, hatte aber danach, weil ich dadurch 5 Euro gespart habe und mir neue Kartuschen hätte kaufen müssen, hatte ich aber so lange Kopfdrehen und Kopfgedanken, die mich dann verrückt gemacht haben. Ich glaube, da hätte ich besser die Kartuschen vorher entsorgt oder jemand anders geschenkt und hätte dadurch weniger Kopfprobleme gehabt.
Ja, habe ich bislang, glaube ich, auch immer Glück gehabt. Ne, Thomas und Markus, denkt dran. Luft ablassen, keine Kartuschen und auch kein unter Druck stehendes Kettenspray.
Unter Druck stehendes Kettenspray, ja guck.
Ne, Kettenspray.
Also keine Spraydosen in dem Sinne.
Keine Spraydosen.
Haben wir nicht.
Das leuchtet mir auch ein. Da ist ja ein Treibgas drin, das ist sicherlich nicht gut, aber so eine CO2-Kartusche, was macht die denn?
Also früher, ne, als ich noch eine Frisur hatte und Haarspray benutzt habe, hatte ich immer eine riesen Haarspray-Kartusche in meinem Kulturbeutel. Hallo?
Okay.
Hallo. Merkst du was?
Aber da könnte jetzt ja Sprengstoff drin sein.
Ja.
Im Vergleich zu früher.
Weiß ich nicht. Tu einfach das Kettenspray in deine Kulturtasche und schreib Haarspray drauf. Fertig.
Das ist eine gute Idee, werde ich mal versuchen.
Selbst gemalt.
Ja. Ralf, wo müssen wir noch drauf achten? Mehr fällt mir nicht ein.
Das war ein Wasserproblem. Du hast ja Durst im Flieger. Und dann habe ich immer meine Trinkflaschen mit. Und dann war ich durch die Kontrolle und hatte noch so eine Pfütze in dieser Trinkflasche drin. Wirklich so 10 Milliliter. Dann musste ich nochmal wieder zurück auf der anderen Seite diese 10 Milliliter austrinken, damit ich meine Flasche mit im Flieger nehmen durfte. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also das konnte man definitiv sehen, dass das längst nicht an diese 100 Milliliter drankommt. Und vor allen Dingen 100 Milliliter, wenn ich 20 100 Milliliter Flaschen mitnehme und die dann im Flieger zusammenschütte, dann habe ich auch mehr als 100 Milliliter, die ich dann entzünden könnte und dem Flugzeug was Böses tun.
Aber die leere Flasche durftest du dann mitnehmen, ja?
Die leere Flasche durfte ich mitnehmen.
Und dann auf Toilette wieder auffüllen und dann frisches Wasser mit reinnehmen.
Genau. Oder im Flieger halt ein Bier kaufen, was dann 5 Euro kostet.
Ja, genau.
Nein, das Geld hätten wir auch, aber im Endeffekt einfach so eine Flasche mit reinnehmen, ein bisschen was trinken, kann ja nicht schaden.
Ja, vielleicht ganz wichtig, wenn ihr Handgepäck mitnehmt, dann vergesst nicht vorm Einchecken das Multitool rauszunehmen. Das hat letztes Jahr in Düsseldorf dem Thomas 70 Euro gekostet. Das Multitool ist nämlich in eine Tonne gewandert, nachdem wir ganz, ganz böse von der Security aufgehalten worden sind. Weil er hat es vergessen, dass es drin war. Da war die Laune dann auch gleich im Keller.
Ist mir auch schon passiert, war Gott sei Dank nicht so ein teures Tool. Aber da musste ich es auch, entweder hätte ich nochmal ganz rausgemusst und hätte es dann aufgegeben als Zusatzgepäck, was auch wieder ein paar Euro gekostet hätte. Ja, das ist schwierig. Also die Argumentation, so ganz kann ich es auch nicht verstehen.
Ralf, eine Frage hätte ich da noch, und zwar, was deine Erfahrungen sind, was man in den Fahrradkoffer alles so mit reinstecken darf. Ich sag jetzt mal Helm, Fahrradschläuche, Werkzeug, irgendwelche Dinge noch. Stellen die sich da an? Darf da wirklich nur das Fahrrad drin sein? Oder nutzt du deinen Fahrradkoffer auch für andere Dinge und das geht beim Sondergepäck problemlos mit durch?
Also bei mir ist es so, dass ich, diesmal hatte ich nach Lanzarote, hatte ich Zusatzgepäck noch angemeldet. Hat halt 50 Euro gekostet, egal. So, wenn ich jetzt diese Tour nach Windhoek dann auch nach Kap Epic mache, zum Kap Epic mache, dann sehe ich einfach zu, dass ich in meinem Fahrradkoffer meine Wäsche mit reinbringe, meine Reifen, Ersatzteile, eigentlich das ganze Gepäck plus die 8 Kilo Handgepäck, die ich mit dem Flieger packe. Und wenn Sie mich fragen, warum da jetzt Klamotten drin sind, ja, dann ist das meine Polsterung vom Fahrrad, damit das Fahrrad nicht beschädigt wird. Also da braucht man, glaube ich, nur aufs Gewicht achten, was da für Angaben sind. Manchmal hatte ich Gewichtsangaben von 23 Kilo, bei Lufthansa habe ich jetzt 32 Kilo, warum auch immer, aber ist einfach so.
Zahlendreher, eindeutig.
Ja, genau, ja. Zahlendreher, genau. Ja. Ja, also bislang hatte ich da auch keine Probleme mit, aber ich habe auch schon Horrorgeschichten gehört. Aber ich packe das Zubehör fürs Bike, was irgendwie dem Bike zugeordnet werden kann, packe ich auch mit in den Radkoffer. Ich glaube, wir dürfen 30 Kilo bei Eurowings.
Ja, 32 Kilo. Ja. Das ist schon ordentliches Gewicht. Da kommst du normalerweise mit den leichten Fahrrädern nicht hin. Und meistens ist es ja auch so, dass sie die Fahrräder gar nicht wiegen. Also können es nicht wiegen oder wollen es auch nicht wiegen. Und dann fragen sie dich, wie schwer es denn ist. Und dann geht es da, glaube ich, auch nur um diese Versicherungssumme, die dann nachher pro Kilo berechnet wird. Also das letzte Mal, wo ich wirklich Probleme hatte, wo du schon sagtest, ich habe dann Sachen angezogen, das war auf dem Rückflug von Four Islands. Da hatte ich halt eine Flasche Wein gewonnen und das war alles, musste dann alles mit in das Gepäck rein. Da war ich da über das Gewicht, was angegeben war. Hab dann die Flasche Wein verschenkt und habe Sachen rausgenommen, habe das Fahrrad aufgegeben und aufgegeben hatte ich es noch gar nicht. Ich hatte meine Tasche nur aufgegeben, mein Handgepäck aufgegeben, Handgepäck hatte ich auch nicht aufgegeben, aber irgendwas hatte ich abgegeben. Oder habe nur mein Ticket geholt und bin dann um die Ecke gegangen und bin dann zu dem Sondersperrgepäckschalter gerollt. Habe da größten Teil der Sachen wieder reingepackt und habe es dann aufgegeben, was dann auch problemlos bewältigt wurde. Es konnte mitgenommen werden, es war mitgenommen und kam auch auf der anderen Seite wieder an, als ich zu Hause gelandet bin.
Ja, du bist da ja Sparfuchs, du hast dann überhaupt gar kein Gepäckstück mit dabei, ne? Sondern du hast Handgepäck und dann Sperrgepäck und damit reist du dann. Ne? Wir haben ja dann tatsächlich noch die 23 Kilo Gepäckstück als Koffer, wo wir unsere Anziehsachen reinpacken und so dabei.
Ja, das ist eigentlich auch richtig so, aber bei mir ist es ja auch so, ich fliege jetzt nach Andalusien und dann bin ich ja eine Woche eher da. So, dann will ich ja nicht an einem Standort nur bleiben. Dann will ich ja auch zum Beispiel nach Gibraltar fahren. Und dann will ich ja nicht riesiges Gepäck mit dir rumschleppen. Dann mache ich vorne eine Lenkertasche dran und an der Sattelstütze diese große Satteltasche dran. Und dann fahre ich da mit Minimalgepäck zu meinem nächsten Standort, wo ich dann die Sachen anziehe. Da muss ich, klar, muss man dann ab und zu mal waschen, aber das ist auch nicht so schlimm.
Beim Blick auf die Uhr sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten, wie immer, wenn das Kaffeekränzchen ausufert und wir nicht die Uhr im Blick haben. Die Sanduhr ist nämlich schon 25 Mal durchgelaufen, deswegen an dieser Stelle. Lieber Zuhörer, wenn ihr noch Tipps für uns habt, wie wir uns klug mit unserer Reisegesellschaft, mit unserer Reise im Flieger verhalten können, wie wir das mit dem Gepäck am besten deichseln und wie wir uns im Fahrerfeld beim Mountainbike-Rennen geschickt verhalten, um Energie zu sparen, um vielleicht doch mal in die Nähe einer Podiumsplatzierung oder was auch immer kommen. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns Tipps. Wir sind dankbar für jede Anregung und bedanken uns an dieser Stelle, dass ihr es wieder geschafft habt, bis hierhin durchzuhören. Und bei dir, Büchi, und bei dir, Markus und Ralf, bedanke ich mich auch recht herzlich für diese illustre, kurze, kleine, lustige Runde und freue mich darauf, wenn wir uns dann in zwei, drei Wochen möglicherweise zur nächsten Folge wieder treffen. Und bis dahin, der Berg wird immer zu Ende gefahren. Macht's gut.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.
Ja, ciao. War sehr angenehm. Ciao.
Beende die Aufnahme.